Servus, in dieser Folge geht es um das Robotermelken. Vor allem darum, was dich erwartet, wenn du auf das Robotermelken umstellst. Mein Gast spricht aus langjähriger Erfahrung. Herzlich willkommen beim Kuhstall-Bau- und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps für deinen optimalen Stall mit Blick auf das Wohl von Mensch und Tier. Schön, dass du da bist. Ich bin Gusti Spötzl und ich unterstütze Milchkuhhalter, die richtigen Entscheidungen für ihren Stallbau oder Umbau zu treffen und eine für sich optimale Lösung zu finden, ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der heutigen Folge. Heute geht's um die Umstellung zum Melkroboter. Es geht dabei um technisches Verständnis, auch Routinen und die Wartung am AMS, wie man mit auffälligen Tieren umgeht und weitere Themen in dem Bezug. Der nächste Teil, das ist ein zweigeteiltes Interview, der erscheint dann voraussichtlich in 2 Wochen. Und dann geht's um die Auslastung vom AMS, Empfehlungen zur technischen Ausstattung von einem gut funktionierenden Roboter und auch was vielleicht weniger wichtig ist oder noch nicht so sinnvoll eingebettet ist und um Praxistipps für effiziente Arbeitstage im Roboterstall. Wenn du aktuell einen Umbau oder Neubau planst, dann möchtest du wahrscheinlich Baufehler vermeiden. Genau dafür gibt es die kostenlose Checkliste 10 vermeidbare Baufehler als PDF zum Download. Geh dazu auf kuhstallbau.com/baufehler. Nun gehen wir direkt ins Interview. Mein heutiger Interviewgast aus der Nähe von Rostock ist auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden und war nach dem Studium als Fütterungsberater tätig. Mit der Leidenschaft für die Kühe ergab sich eine Chance, zusammen mit seiner Frau einen alten Stall zu übernehmen. Durch den Umbau auf 3 AMS und rund 165 melkende Kühe konnte er viel eigene Erfahrung mit der Planung und dem Robotermelken sammeln. Nun gibt er sein AMS-Fachwissen weiter. Schwerpunkt ist dabei die Optimierung der Arbeitsabläufe und das machen wir jetzt nochmal.
Eine Sache, Optimierung, ja. Arbeitsabläufe, Fütterung oder nicht Arbeitsabläufe, oder sag mal Management, Optimierung des Management und der Fütterung. Arbeitsabläufe ist so eingegrenzt und Management und Fütterung ist ein bisschen
weitergefahren. Schwerpunkt ist dabei die Optimierung des Management und der Fütterung von bestehenden AMS-Betrieben und auch die Bauplanung.
Genau.
Gut. Mein heutiger Interviewgast aus der Nähe von Rostock ist auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden und war nach dem Studium als Fütterungsberater tätig. Mit der Leidenschaft für die Kühe ergab sich eine Chance, zusammen mit seiner Frau einen alten Stall zu übernehmen. Durch den Umbau auf 3 AMS mit rund 165 melkenden Kühen konnte er viel eigene Erfahrung mit der Planung und dem Robotermelken sammeln. Nun gibt er sein AMS-Fachwissen weiter. Schwerpunkt ist dabei die Optimierung des Management und der Fütterung von bestehenden AMS-Betrieben und auch die Bauplanung. Ich freue mich, dass du hier bist. Willkommen, Jan-Hendrik Puckhauer.
Ja, ein herzliches Moin Moin.
Viele AMS-Umsteller kommen aus dem Melkstand oder der Anbindehaltung und haben noch nie über längere Zeit mit einem Roboter gearbeitet oder den betreut. Auf was muss ich mich einstellen? Was wird oft nicht bedacht, wenn man da umstellt?
Betriebe, die auf Roboter umstellen, müssen bedenken, es gilt der Grundsatz, Roboter ernten nur die Milch, Management macht Milch. Der Roboter selber wird kein einzelnes deiner Managementprobleme lösen. Der Roboter wird nicht deine Klauenprobleme, deine Eutergesundheitsprobleme oder Gesundheitsprobleme lösen. Im Gegenteil, viele Probleme sind dann plötzlich wie in einem Brennglas sehr, sehr deutlich sichtbar und werden auch im täglichen Ablauf zu Problemen führen.
Würdest du dabei sagen, Robotermelken ist in dieser Hinsicht noch anspruchsvoller als der Melkstand? Oder würdest du sagen, du hast doch Vorteile, wenn einfach da ein Roboter drin steht in dem Bezug?
Es wird anders als im Melkstand, weil wir beim Roboter auf die Mitarbeiter Kühe angewiesen sind. Ein Roboterstall funktioniert nur dann gut, wenn die Kühe freiwillig zum Roboter gehen. Ein Robotermelken macht so gar keinen Spaß, wenn wir dort plötzlich 10, 12, 15% Hohlkühe pro Schicht treiben müssen. Dafür sind Roboter nicht gemacht. Und weil wir eben auf die Zusammenarbeit mit den Kühen angewiesen sind, müssen diese Kühe auch jederzeit fit sein, sie müssen motiviert sein, sie müssen laufwillig sein. Und ja, das sind Probleme, die dann wirklich deutlich sichtbarer werden und die vielleicht in einem Melkstandbetrieb so unter den Teppich gekehrt werden können. Die Probleme sind zwar da, die wirken sich aber nicht so dramatisch auf deine tägliche Arbeit aus, wie es im Roboterbetrieb sein wird. Und ein weiterer Effekt am Roboter sind die Riesenmengen Daten, die wir dort haben, dass man plötzlich viele Probleme auch schwarz auf weiß oder bunt auf Bildschirm direkt angezeigt bekommt und dort einen messbaren Benchmark hat, der einem die Probleme auch direkt aufzeigt.
Jetzt haben wir zum einen die Mitarbeiter Kühe und zum anderen haben wir die Mitarbeiter Roboter. Und manchmal wird gesagt, dass man da besonders technisches Verständnis braucht oder dass es nur für einen gewissen Schlag an Menschen gut passt und andere werden nie glücklich damit. Hältst du das für einen Mythos oder würdest du sagen, jeder kann damit zurechtkommen, wenn er einfach das System Roboter gerne hat und mit ihm melken möchte?
Der Roboter ist nicht für jeden, für absolut jeden Menschen das passende System. Es gibt Individualisten, für die passt es einfach nicht, weil sie vom Charakter her, von ihrer Denkweise her nicht für dieses neue System passen. Da gibt es solche Leute. Das ist klar, man hört ja auch immer mal, hier hat wieder einer umgebaut, wieder zurückgestellt auf Melkstand und so weiter. Es gibt Menschen, die mit diesem System nicht glücklich werden. Aber warum werden sie nicht damit glücklich? Weil sie sich auf das neue Management nicht einlassen wollen. Es gehört eben ganz klar dazu, dass auch die Arbeit am Computer, auch die Überwachung der Daten, ist plötzlich eine tägliche Arbeit, die genauso wichtig ist wie jede Arbeit mit einer Forke oder mit einer Schaufel. Die Arbeit am Computer ist genauso viel wert wie körperliche Arbeit im Betrieb. Das gehört definitiv dazu.
Ich bin persönlich ein großer Freund von Routinen, weil Routinen einfach das bedeuten, dass man einen gewissen Ablauf hat und der ist jeden Tag doch irgendwie ähnlich, auch wenn jeden Tag irgendwas anderes sein kann. Und vor allem mit dem Robotermelken verspricht man sich ja irgendwo die Freiheit, dass man sagt, man muss jetzt nicht in seinen stumpfen Melkzeiten drin sein und man hat da gewisse Freiheiten, die vielleicht einem Melkstand nicht möglich, im Melkstand nicht möglich sind. Wie gehst du mit dem um? Sagst du, man hat da einfach die Freiheiten und man ist da willkürlich unterwegs oder bist du eher der Typ, wo sagt, auch beim Roboter, ich brauche meine Routinen, dass einfach die wichtigen Arbeit täglich sinnvoll erledigt werden?
Wiederum beides. Also ich brauche zum einen meine täglichen Routinen. Ich habe meine Standard-Routine-Arbeiten, die einfach ein- oder zweimal am Tag die gleichen sind und auch immer gemacht werden müssen. Mal ein Beispiel, die Reinigung der Scheiben für die Zitzenfindung, sei es Laser oder Kamera oder so weiter, da entwickelt man ganz schnell eine Routine, dass man abends vom Feierabend nochmal diese Scheiben sauber macht. Weil wenn man das nicht macht, kann es ganz schnell sein, dass abends um 11 oder 12 der Anruf kommt vom Roboter, der sagt, ich kann hier nichts sehen, ich habe so viele Kühe, die ich nicht ansetzen konnte, komm doch mal bitte her und mach diese Scheibe sauber. Und das lernt man ganz schnell, dass das solche Routinen sind, die man besser machen sollte. Ja, also wir haben tägliche Routinen, die zu gleichen Zeiten gleich ausgeführt werden müssen. Und ja, ich habe viel mehr Freiheit, weil bei vielen Arbeiten, wann ich sie genau ausführe, nicht mehr so entscheidend sind. Es ist für die Kuh gar nicht entscheidend, dass ich jeden Tag zur genau gleichen Zeit komme und die Treibekühe mir an den Roboter ranbringe. Im Gegenteil, manchmal ist es sogar besser, diese Routinen der Kühe zu durchbrechen. Und klar, ich habe die Freiheit, mal Arbeiten zu verschieben. Ich habe auch mal die Freiheit, wenn man samstags abends auf einer größeren Feier war, sonntags halt mal 1-2 Stunden später anzufangen. Diese Freiheiten habe ich. Aber wer A sagt, muss auch B sagen. Zu diesen Freiheiten gehört eben auch, dass es Notfälle geben kann, dass es technische Störungen geben kann, dass diese Anlage eben abends auch, wie gesagt, um 11, 12 oder auch um 3 Uhr anrufen kann, weil es dort eine technische Störung gibt, die ich dann entsprechend beheben muss. Das gehört genauso zum System dazu, wie die Freiheit, auch mal nach einer größeren Feier sonntags 2 Stunden länger zu schlafen.
Du hast jetzt schon angesprochen, eben auch die Routinen, zum Beispiel eben das Glas sauber zu machen vor dem Laser, vor der Kamera. Wie siehst du das? Welche neue Routinearbeiten gibt es beim Roboter, die einfach im klassischen oder konventionellen Melksystem nicht vorhanden sind, schlicht einfach?
Ein ganz neuer Bereich wird die Überwachung der Daten am Computer werden. Das gehört einfach zur täglichen Kontrolle mit dazu, dass ich mich an den Rechner setze, dass ich mir durchschaue, nicht nur welche Kühe sind mit ihrer Melkzeit überfällig, sondern auch welche Tiere haben gesundheitliche Leistungsabweichungen, die mir angezeigt werden, welche Tiere sind auf der Brunstliste, also welche haben dort übermäßige Aktivitäten, welche haben zu wenig Aktivitäten. Und es gehört dazu, diesen Daten zu vertrauen und dem auch hinterherzugehen. Gerade Gesundheitsdaten sind dort wahnsinnig spannend, weil durch die Vielzahl der Sensoren wir eine super Überwachung der einzelnen Tiere haben. Das ist eine ganz, ganz wichtige Routine, die man sich annehmen muss. Man muss die Daten aus der Software, aus dem System nutzen und dem auch hinterhergehen und da auch nacharbeiten. Das ist so der größte Schritt der Routine, die sich ändert. Viele andere Dinge, Liegeboxen sauber machen, Tränken reinigen, Melkplatz reinigen, das ist ganz normal. Kühe holen mache ich ja im konventionellen Melkstand genauso. Die Ausführung der Arbeit wird ein bisschen anders. Die Arbeit generell ist aber sehr ähnlich. Wie gesagt, der größte Bereich, der sich ändert, ist die Nutzung der Daten aus dem Softwareprogramm.
Jetzt hat man da viele Daten und im Endeffekt stimmen die Daten ja erstmal. Trotzdem kann es einfach sein, dass jetzt da Daten gekommen sind, die zu einem Krankheitsbild passen und letztendlich schaut man dann die Kuh an und man kommt auf nichts, dass die irgendwas hätte und auch paar Tage später kommt die nicht. Also man hat einfach einen gewissen Anteil an falsch, positiv, im Sinne von falsch auf der Liste. Gibt es da deutliche Fortschritte in der Vergangenheit? Wie siehst du dieses Feld, wenn man einfach daran denkt, jetzt habe ich da 10 Kühe auf der Liste. Aus der Erfahrung sind es nur bei einer oder zwei, die wirklich dann was haben. Trotzdem muss ich eigentlich alle 10 anschauen. Wie gehst du da in der Praxis damit um?
Also durch die Weiterentwicklung im Bereich der Sensorik und Software ist die Qualität dieser Listen, dieser Auswertung, steigt immer weiter an. Und da wird seitens der Hersteller auch viel dran gearbeitet, um die Genauigkeit dieser Auswertungen und Vorhersagen noch weiter zu steigern, um diese weniger falsch positiven Tiere auf dieser Liste zu haben. Zweiter Bereich ist, ich kann mir bei den meisten Systemen die Sensibilität einstellen. Also ich kann über einen Parameter regeln, will ich super genau sein und akzeptiere mehr Falsch-Positive auf der Liste? Oder sage ich, ich will die Liste gerne sehr kurz haben und nur solche Tiere angezeigt bekommen, die auch mit sehr, sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit ein Problem haben oder entwickeln? Das kann man sich dann immer noch regeln. Der dritte Bereich ist, man muss lernen, seine eigene Erfahrung hinten anzustellen und die Sensordaten nach vorne zu bringen. Wir hatten schon sehr, sehr häufig, dass der Computer angezeigt hat, da ist was, man guckt sich die Kuh an und von dem, was man als Mensch sagen würde, Hungergrube gefüllt, Ohren sind oben, Augen sind klar, alles wunderbar, würde man an diesem Tier vorbeigehen. Mit den nächsten Sensorwerten, zum Beispiel mit einem Fieberthermometer, liefert mir ja auch nur Sensordaten, standen da auf mal 41,6 Grad Körpertemperatur. Also man kann den Daten schon vertrauen. Und man muss auch immer berücksichtigen, dass ja nicht jede Kuh auch immer klinisch krank wird. Es gibt ja auch eine sehr große Selbstheilungsrate. Und das sind Tiere, die wir im konventionellen Melkenbereich oder wenn wir keine Sensorik haben, ja niemals sehen würden. Wir sehen sie ja erst deutlich später, wenn sie denn akut krank sind. Aber die Power, die Kraft der Datenauswertung liegt ja darin, viel früher zu kommen, wenn bereits leichte Abweichungen da sind, um dann mit leichten Mitteln, sei es einem einfachen Fiebersenker und Schmerzmittel, sei es mit mal einer Nacht in der Strohbox, sei es mit Verdauungsförderern, die man eingibt, viel früher zu kommen, mit sanften Mitteln die Tiere wieder auf Kurs zu bringen, sie am Fressen zu halten und ihr dabei zu helfen, die Selbstheilungskräfte zu stärken, damit sie gar nicht erst krank wird, damit wir bei viel weniger Tieren die große Keule auspacken müssen, die Antibiotikakeule, die Tierarztkeule und so weiter, dass wir die viel, viel weniger brauchen. Das ist letzten Endes die Power, an diesem System sitzt. Und natürlich ist es jedem selbst überlassen, wie intensiv nutze ich das Ganze.
Wie handhabst du das selber? Du machst oder jemand von deinem Team, sage ich mal, macht einen Rundgang bei den Kühen und ihr habt die Liste schon dabei mit den auffälligen Tieren oder werden die bei euch, wenn eine bestimmte Auffälligkeit ist, direkt weg separiert? Oder wie handhabt ihr das ganz praktisch bei euch?
Also ganz praktisch läuft es so, dass zunächst einmal die Software gecheckt wird. Bei mir persönlich ist es ja so, dass ich auch relativ viel Zeit außerhalb des Betriebes verbringe, dass ich Betriebe auch im Ausland, in anderen Ländern berate. Und auch von da aus will ich ja wissen, was mit meinen Kühen los ist. Also ich habe Listen im Programm, die ich von überall her checken kann, die individuell so abgeändert sind, wie ich sie haben will, wo ich eben sehen kann, zum Beispiel, wie entwickeln sich meine Frischmelkerkühe, welche Tiere sind auf Krankheitslisten, so weiter. Da schaut man als erstes nach, sind dort Tiere, die auffällig sind. Und wenn wir dort eben Auffälligkeiten haben, dann ist klar, dass man sich die Tiere dann auch im Stall anschauen muss. Der zweite ist natürlich, dadurch, dass man ja eh immer in der Herde ist, dass man seine Hohlkühe zum Roboter bringen muss, dass man Liegeboxen sauber macht und so weiter, bewegt man sich ja eh immer permanent zwischen den Kühen. Und dann werden auffällige Tiere halt dann auch sofort rausgestellt, damit wir sie in einem abgetrennten Bereich entsprechend behandeln können. Zum Beispiel, sobald eine Kuh nicht optimal läuft, das kann zum Beispiel die Software noch nicht richtig darstellen. Da haben die Hersteller wirklich noch Aufholbedarf, noch dran zu arbeiten, dass wir auch lahme Tiere über die Sensorik erkennen. Das funktioniert bislang relativ schlecht. Da ist aber bei uns so der Grundsatz einer ganz, ganz niedrigen Hemmschwelle. Sobald eine Kuh nicht optimal läuft, kommt sie in den Klauenstand. Also man muss beides kombinieren. Es geht nicht nur das eine oder nur das andere. Man muss es schon kombinieren und die praktische Erfahrung dazu sammeln. Und dann weiß man eben auch ganz schnell, gerade wiederum zum Beispiel die Krankheitsliste, da sind auch manche Tiere permanent drauf, die eben Datenabweichung haben. Aber das lernt man eben ganz schnell, okay, die ist da jetzt schon längere Zeit drauf, weil der und der Parameter bei ihr eben so ist. Beispielsweise eine Leitfähigkeit auf ein Viertel ist permanent oben, weil sie ein chronisches Tier ist. Das lernt man dann auch ganz schnell.
Seitens der Maschine ist ja ziemlich wichtig, dass die zuverlässig läuft. Wie macht ihr das, dass da die Betriebssicherheit sichergestellt ist? Tauscht ihr stark Ersatzteile auf Vorrat, wenn ihr wisst, okay, oft kommt es irgendwie nach 2 oder 3 Monaten, wir machen das einfach vorab? Oder wartet ihr in der Regel dann doch, wenn es jetzt nicht ganz offensichtlich ist, bis dann sich das ankündigt und es entweder lauter wird oder irgendwelche Auffälligkeiten dann auf das hindeuten, dass ihr sagt, dann wird getauscht. Wie geht's ihr mit dem um und macht das pauschal der Servicetechniker oder macht sie da viel selber?
Also der Grundsatz ist, die Maschine muss laufen und sicher laufen und ich habe keinen Bock, nachts um 3 hinzugehen und zu reparieren. Deswegen haben wir einen Servicevertrag und alle Hersteller bieten ja mittlerweile Serviceverträge an, wo in regelmäßigen Abständen, in der Regel getaktet an die Melkung, kommt ein Servicetechniker und dort wird nach Plan, werden dort Teile ausgetauscht. Weil die Hersteller wissen halt relativ genau über die Lebensdauer ihrer einzelnen Komponenten. Und wenn der Hersteller auch das Ziel hat, dass die Anlage sicher läuft, dann wissen die halt ganz genau, nach so und so viel Melkung werden wir das Teil austauschen, das Teil austauschen, das Teil austauschen. Und die haben dort vorgefertigte Servicepläne, Service-Kits, Teile, die dann rauskommen und die einfach auf Verdacht schon mal ausgetauscht werden, bevor sie denn 14 Tage nach dem Servicetermin kaputt gehen würden, werden sie eben im Vorfeld getauscht. Das andere ist, dass wir schon einen Teil an relevanten Teilen liegen haben, dass man eben Dinge, von denen man weiß, zum Beispiel, wir haben 3 Mac-Roboter und gewisse mechanische Teile sind halt irgendwann verschlissen. Und wenn ein bestimmtes Steuerventil beim ersten Roboter kaputt ist, kann man eigentlich die Uhr nachstellen, dass das bei Maschine 2 und 3 auch passieren wird. Also legt man sich gleich die Teile für Maschine 2 und 3 ins Regal. Und wenn es denn soweit ist, das Ganze eben schnell austauschen zu können. Aber Grundsatz ist, Betriebssicherheit muss gegeben sein. Also Wartung und Service muss gemacht werden. Und wer glaubt, er kann in dem Bereich sparen, das wird nicht funktionieren. Also man kann zwar schon vieles selber machen, aber persönlich möchte ich auch, dass der Servicetechniker 3-mal im Jahr über die Anlage drüber schaut, weil der doch nochmal andere Sachen sieht, hört, mitbekommt, Tipps hat. Hier und da wird sich demnächst ein Problem anbahnen, da schicken wir die Teile schon mal zu. Wenn das ist, kannst du die einfach tauschen und so weiter. Das ist auch ein großer Vorteil, dass mal jemand von extern einfach drüber schaut.
Vielen Dank an Jan-Hendrik Puckhaber für den ersten Teil vom Interview. Wenn du Kontakt zu ihm aufnehmen möchtest, habe ich seine E-Mail-Adresse im Artikel zur Folge verlinkt. Auf den Artikel zur Folge kommst du mit kuhstallbau.com/123 für die 123. Folge. In der nächsten Folge, da geht's um die Auslastung vom AMS. Es geht auch um Empfehlungen zur technischen Ausstattung vom gut funktionierenden Roboter und Praxistipps für effiziente Arbeitstage im Roboterstall. Wenn dir der Podcast gefällt, dann schenk ihm doch 5 Sterne auf Spotify oder Apple Podcast. Schreib auch gern einen Kommentar dazu und dadurch unterstützt du den Podcast und mir fällt es dadurch noch leichter, spannende Gäste für dich zu gewinnen. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau-Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl.